Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Woche 17 ist in the books. Eine reguläre NFL-Saison wäre jetzt vorbei und wir würden hier über die Playoffs sprechen. Da aber jedes Team in dieser Saison 17 Spiele bestreiten muss, haben wir noch einen Spieltag vor uns und 18 Teams, passend zu 18 Wochen in dieser NFL-Saison, sind momentan noch im Rennen um die Playoffs. Darüber und natürlich auch über das, was am vergangenen Sonntag in der NFL passiert ist, müssen wir natürlich hier sprechen. Und das tue ich in dieser Woche mit meinem Kollegen Stefan Reichel. Grüße dich, Stefan. Hi.
Ja, grüß dich, Patrick. Hi.
So, ich würde mal sagen, wir starten gleich mal munter und frisch rein in unseren Schnelldurchlauf der Spiele des vergangenen Wochenendes. Da wäre zum Beispiel das der Philadelphia Eagles gegen das Washington Football Team. Irgendwann lerne ich es noch. Philadelphia Eagles gegen das Washington Football Team 20-16 für die Eagles. Die Rams, die haben gegen die Ravens zugegebenermaßen knapp gewonnen mit 20-19, aber Cooper Kupp, der legt weiter Rekordwerte auf in dieser Saison. Die Dolphins haben gegen die Titans recht deutlich verloren, 3-34, damit auch die Siegesserie der Dolphins erstmal hinüber und die Titans, die holen sich zum zweiten Mal in Folge die AFC South. Die Jaguars, die sind gegen die Patriots ziemlich untergegangen, gab einen 50-Burger für Jacksonville und gleichzeitig auch die Playoffs für die New England Patriots. 22 von 30 Pässen angebracht, 227 Passing Yards, 3 Touchdowns und ein Passer-Rating von 128,1. Nein, das war natürlich nicht die Statline von Trevor Lawrence, sondern von Patriots Rookie-Quarterback Mac Jones. Die Raiders, die haben gegen die Colts gewonnen, 23-20, relativ überraschend, zumindest für die Colts wahrscheinlich, die damit wiederum ihre Chancen auf die Playoffs wieder ein bisschen geschmälert haben. Die Giants haben recht deutlich gegen die Bears verloren mit 3-29. Und irgendwie komme ich mir gerade so ein bisschen vor wie in einem Déjà-vu, denn irgendwie war das bisher immer so, dass wir darüber gesprochen haben, dass Matt Nagy am Ende der Saison gefeuert wird. Dann haben sich die Bears irgendwie nochmal zumindest so ein bisschen gefangen gegen Ende der Saison und Matt Nagy ist Coach geblieben. Hoffen wir mal für die Bears, dass es in dieser Saison anders läuft. Die Falcons, die haben gegen die Bills verloren mit 15-29. Anfangs sah es gar nicht mal so schlecht aus, sind mit einem Safety ins Spiel gestartet, aber dann hat die Maschine der Bills erstmal so richtig aufgedreht. Zwei der Touchdowns für die Bills übrigens. Rushing-Touchdowns für Josh Allen und dieser Sieg von Buffalo bedeutet auch für die Bills dann die Playoff-Contention. Die Texans, die sind gegen die San Francisco 49ers mit 7-23 untergegangen. Die Denver Broncos haben gegen die Chargers verloren, 13-34. Auch ein starker Beginn von den Chargers direkt mal im ersten Drive mit Austin Eckler ins Ziel gelaufen zum Touchdown. Die Panthers, die haben gegen die Saints verloren mit 10-18. Die Lions gegen die Seahawks mit 29-51. Und die Packers, die haben zum Abschluss des Sonntags dann die Minnesota Vikings mit 37-10 geschlagen. Stefan, spannende Saison, oder? 18 Teams noch im Rennen um den Super Bowl und das verspricht ein extrem spannender Finalsonntag für die Regular Season zu werden, finde ich.
Ja, absolut. Also, wie du schon gesagt hast, nächste Woche wird wahnsinnig spannend zu sein, um zu sehen, welche Teams überhaupt noch in die Playoffs kommen. Und auf der anderen Seite auch die Playoffs selber werden dieses Jahr deutlich spannender sein, wie es die letzten Jahre der Fall war, wo es ja auch schon immer sehr spannend war. Allerdings sind in der AF7 alle Teams, die bis jetzt schon mal safe einen Platz haben, für mich wirklich sehr, sehr gut aufgestellt heuer und können alle den anderen schlagen oder haben es ja zum Teil auch schon in der Regular Season bis jetzt geschafft. Und in der NFC ist es auch nicht viel anders. Also dort gibt es zwar auch Favoriten, aber auch die können gestürzt werden und somit sollte das heuer einfach insgesamt wahnsinnig spannend sein und sollte uns viel Freude bereiten.
Dann würde ich allerdings vorschlagen, bevor wir jetzt hier auf die Playoffs ein bisschen genauer schauen, schauen wir uns mal unsere drei, ja, ich sag mal, Notable Performances des Wochenendes an, unsere drei Top-Spiele, die wir uns hier jede Woche mal so ein bisschen genauer anschauen. Auch wenn das eine Spiel, ja, ich weiß es nicht, spielerisch war es jetzt nicht so glänzend, vielleicht bis auf den letzten Drive zum Sieg. Aber dafür hat dieses Spiel mit einer anderen Absurdität aus dem ja, Kuriositätenkabinett der NFL mal wieder geglänzt. Aber dazu später mehr. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal mit einem Spiel einsteigen, das ein wirklich, wirklich spannendes Spiel war. Kansas City Chiefs gegen die Cincinnati Bengals. Haben die Bengals am Ende gewonnen mit 34-31. Und damit haben sich die Cincinnati Bengals doch auch tatsächlich den ersten AFC North Title seit 2015 geholt. Und wer sich erinnert, im letzten Jahr waren sie noch letzter. Gut, zugegebenermaßen Joe Burrow damals auch raus gewesen mit seiner Kreuzbandverletzung und somit dann nicht mit Burrow die Saison zu Ende spielen können. Aber was war das bitte für ein Turnaround in dieser Saison von den Cincinnati Bengals?
Ja, das ist heuer einfach extrem zu sehen, wie es einfach die Bengals geschafft haben, sich jetzt in zwei Draftjahren eigentlich ein komplett neues Team aufzubauen. Und man sieht auch, was ein guter, junger Quarterback einfach für einen Impact auf ein Team haben kann. Man hat mit Joe Burrow wirklich voll den Nagel in die Wand getroffen, perfekt gemacht. Hat auch mit Ja'Marr Chase, auch einen seiner ehemaligen College-Wide-Receiver gedraftet. Und dass die beiden harmonieren, sieht man jetzt auch ganz, ganz klar in der NFL, weil einfach beide wahnsinnig krasse und starke Deadlines aktuell auflegen. Aber auch die Defense ist heuer wirklich sehr stark und kann da auch mithalten. Klar, gegen die Chiefs hat man jetzt auch 31 Punkte zugelassen, aber es ist ja auch die Chiefs Offense, die wirklich mittlerweile sehr, sehr stark war. Man hat ja auch nicht umsonst 8 Spiele in Folge gewonnen und konnte somit einfach ja einen wahnsinnig prestigeträchtigen Sieg für mich, für meiner Meinung nach, einfahren für die Bengals. Man konnte, wie du schon gesagt hast, die AFC North gewinnen. Man hat ja auch das getan, indem man beide Male oder sowohl gegen die Ravens wie auch gegen die Steelers beide Spiele gewinnt, was auch einfach eine starke Leistung ist. Und mit den Bengals wird in den nächsten Jahren weiterhin zu rechnen sein. Mal sehen, was sie heuer in den Playoffs noch schaffen. Vielleicht ist das Team noch ein bisschen zu jung, um den ganz großen Schritt zu machen. Aber es kann dennoch sein, dass sie auch dort weiterhin überraschen und wir noch ganz viel Freude an eben den zwei großen Stars haben.
Ja, du hast sie gerade eben schon angesprochen, die, ich sag mal in Anführungszeichen, Aushängeschilder der neuen Cincinnati Bengals. Joe Burrow auch in dem Spiel jetzt gegen die Kansas City Chiefs wieder mit 446 Yards und 4 Touchdowns und natürlich auch genauso wichtig für den Erfolg dieses Teams Ja'Marr Chase, Wide Receiver mit 11 Receptions für 266 Yards und 3 Touchdowns in dem Sieg gegen die Kansas City Chiefs. Und ja, Burrow damit jetzt der zweite Quarterback all-time mit mindestens 450 Passing Yards und 4 Passing Touchdowns in 2 Wochen in Folge. 266 Yards für Ja'Marr Chase bedeuten gleichzeitig die meisten Receiving Yards von einem Rookie ever und 1429 Receiving Yards. So viel hat er nämlich tatsächlich bisher schon in dieser Saison erfangen, auch gleichzeitig die meisten für einen Rookie in einer Saison. Und das Interessante finde ich ja persönlich auch am Spiel der Cincinnati Bengals. Wir hatten jetzt auch im Spiel am Sonntag auf Ja'Marr Chase 12 Targets, 11 Receptions. Also hier auch wirklich extrem gute Fangquote bei Jamar Chase. Nur einen Ball nicht gefangen, der auf ihn geworfen wurde. Aber auch ansonsten schaffen sie es ja trotzdem, obwohl sie Jamar Chase natürlich auch sehr, sehr füttern. Eben weil diese, du hast schon angesprochen, diese, sage ich mal, LSU-Connection zwischen Jamar Chase und Joe Burrow besteht. Schaffen sie es trotzdem auch, ihre anderen Wide Receiver einzubinden ins Spiel. Joe Mixon 8 Targets und 7 Receptions. T. Higgins 5 Targets und 3 Receptions, Usoma 6 Targets und 4 Receptions. Also hier auch wirklich eine sehr variable Offense, die einfach auch irgendwo schwierig auszulesen ist für die Gegner, oder?
Ganz klar, und es gab ja auch den Zeitpunkt in der Saison, wo es etwas bisschen ruhiger war um Jamar Chase. Da haben wir auch in dem Podcast drüber geredet, dass er auf einmal nicht mehr so ganz zufrieden war mit dem Playcalling, aber auch mit seiner eigenen Leistung. Und in dieser Zeit hat er T. Higgins dann komplett übernommen. Also man hat hier einfach auf Seiten der Bengals zwei wahnsinnig junge Wide Receiver, die beide eigenständig, eigenhändig ein Spiel dominieren können. Und das sind halt einfach perfekte Voraussetzungen, um einfach in der aktuellen NFL, die natürlich sehr, sehr offensiv geprägt ist und vor allem von der Passing Offense geprägt ist, zu gewinnen und ja wichtig zu sein oder auch einen großen Impact einfach auf die anderen Teams zu haben. Und was ganz interessant ist, ist tatsächlich, dass, ja, wie du schon gesagt hast, ja, Jamar Chase diesen Rekord gebrochen hat von den meisten Receiving Yards eines Rookies, den er ja davor von seinem ehemaligen auch College-Teammate und auch College-Teammate von Joe Burrow, Justin Jefferson, sozusagen ja übernommen hat. Und beide kommen ja von dem College von Louisiana State und der davorige ja Rekordinhaber, Odell Beckham Jr., war auch von Louisiana State. Also anscheinend sind die eine ganz gute Wide Receiver Schmiede für die NFL.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir uns jetzt mal die Zahlen bei den Kansas City Chiefs angucken, ich weiß es, ich bin tatsächlich bei den Chiefs in dieser Saison auch so ein bisschen zwiegespalten. Wir hatten am Anfang der Saison wirklich grandios beschissene Spiele von den Kansas City Chiefs, wo fast jeder noch daran gezweifelt hat, dass sie es überhaupt am Ende in die Playoffs schaffen, so wie sie da zeitweise gespielt haben. Jetzt hatten wir, du hast es schon gesagt, eben 8 Spiele in Folge gewonnen von den Kansas City Chiefs. Jetzt wieder die Niederlage gegen die Cincinnati Bengals, gegen die man natürlich mal verlieren kann. Aber diese Niederlage gegen Cincinnati bedeutete ja für die Kansas City Chiefs auch gleichzeitig, dass sie den ersten Platz in ihrer Conference an die Tennessee Titans zumindest vorläufig abgeben mussten. Das kann schon auch ein Tiefschlag sein, der dich dann so ein bisschen ins Grübeln bringt als Team, oder?
Ja, also der Impact oder die Folge daraus wird natürlich zum einen sein, dass man ja jetzt Week 18, in der man gegen die, das muss ich kurz nachschauen, gegen die Broncos spielt, natürlich weiterhin mit der ersten Garde auftreten sollte oder müsste, weil man sich sicherlich immer noch darauf hofft, diesen First Seed zu gewinnen. Und auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, dass du in der Wildcard Round spielen musst und somit eine Woche mehr hast, wo deine Spieler im Endeffekt trainieren müssen, spielen müssen, potenzielle Verletzungen auftreten können. Aktuell vielleicht auch gibt es die Möglichkeit mit dieser Bye-Week eben, dass man auch seinen Kontakt ein bisschen minimiert oder auch vielleicht den einen oder anderen von der Covid-List zurückerhält. Und das sind einfach Faktoren, die heuer in dieser Saison sehr, sehr wichtig sind und somit, ja, aktuell eben den Tennessee Titans als Vorteil aufgezählt werden kann und nicht den Kansas City Chiefs. Und das ist sicherlich ein mentaler Faktor, der da einwiegt, aber halt einfach auch wahrscheinlich einfach vom kompletten Teambuilding her auch der zweite Faktor. Man hat jetzt 8 Spiele in Folge, wie schon mal erwähnt, gewonnen, hat jetzt die erste Niederlage danach gehabt, die auch sehr, sehr knapp war, gegen eben auch ein sehr, sehr gutes AFC-Team. Ich denke, man kann hier noch mit erhobenen Hauptes rausgehen aus seitens der Kansas City Chiefs nach einfach diesem wahnsinnig schlechten Start und dem, was sie jetzt einfach abgerissen haben. Aber es ist doch nochmal so ein kurzer, ja, Bremser, behaupte ich mal.
Man könnte sich natürlich auch zum Beispiel dann in einer Bye-Week nochmal einen neuen Spieler ran trainieren. Zum Beispiel einen gerade arbeitslos gewordenen Altstar der Liga. So, just saying. Nein, Spaß. Aber über die Sache reden wir später noch. Versprochen. du hast gerade eben gesagt, beziehungsweise du hast gerade eben so ein bisschen über das, ja, sag ich mal, dass das Team A der Kansas City Chiefs gesprochen, ja, also quasi so die First String Offensive. Da stellt sich allerdings bei mir auch so ein bisschen die Frage, wie klar ist das denn bei den Kansas City Chiefs? Weil, wenn wir uns das nämlich mal angucken, finde ich statistisch gesehen sehr interessant zu vergleichen, die beiden Teams anhand der Zahl der, ja, ich sag jetzt mal, Variabilität im Team selber. Denn wir haben bei den Kansas City Chiefs insgesamt 7 Spieler gehabt, die als Rusher eingesetzt wurden. Patrick Mahomes natürlich mit inbegriffen, der natürlich auch mal für seine 1-2 Yards gelaufen ist. Und wo es noch eklatanter ist, ist tatsächlich bei den Passempfängern. Denn die Kansas City Chiefs haben insgesamt 11 Spielern einen Ball zugeworfen. Bei den Cincinnati Bengals waren es nur 6, also fast doppelt so viele Spieler, die im Passing Game eingesetzt wurden, als bei den Bengals. Das ist ja an sich auch ein großer Vorteil, weil, wir haben es gerade vorhin schon gesagt, bei der Variabilität der 3 Top-Spieler oder der 3 Top-Receiver der Bengals, du bist in gewisser Weise weniger ausrechenbar. Aber natürlich haben wir da auch noch, sage ich mal, so ein bisschen so ein Gefälle, was das Können der Spieler angeht. Und gerade bei den Kansas City Chiefs, da sind durchaus einige Spieler mit dabei, wo man noch so ein bisschen zweifeln kann, oder?
Ja, also die erste Garde ist sehr, sehr gut, aber vor allem auf der Receiving Position hinter Tyreek Hill, der heuer auch nicht seine beste Saison hat, und Travis Kelce, der immer sehr, sehr stark ist, wenn er auf dem Spielfeld steht, sind so kleine Fragezeichen schon vorhanden. Also Mecole Hardman war zwar im letzten Spiel jetzt gegen die Bengals Receiving Yards Leader mit 53, war aber einfach ein tiefer langer Pass und auch die einzige Reception und das einzige Target, das er in dem Spiel hatte. Man hat sonst halt, ja, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr viele Targets auf sehr, sehr viele Spieler verteilt. Das zeigt schon, dass man auch eine gewisse Tiefe hat, aber diese Tiefe vielleicht in Summe nicht mehr so gut ist, wie es die Jahre davor war. Das sind zwar zum großen Teil dieselben Spieler, allerdings finde ich schon, dass die Niederlage, ja, oder der Verlust von Sammy Watkins, nicht die Niederlage, in der Free Agency ihn doch wehgetan hat. Und das macht sich einfach schon bemerkbar, meiner Meinung nach, im Receiving Game. Einfach dieser starke Possession Receiver fehlt ihn etwas. Und da gibt es sicherlich noch was nachzubessern auf Seiten der Chiefs in dem nächsten Draft, in der nächsten Free Agency. Mal schauen, wie sie es machen. Sie haben es ja ein bisschen versucht mit Josh Gordon, allerdings hat es bis jetzt auch nicht so funktioniert.
Er hat immerhin schon einen Touchdown.
Der kann halt. Das stimmt. Aber ich glaube, sie haben sich deutlich mehr von ihm erhofft und das konnte er einfach nicht erfüllen. Wie denn auch, der Typ war jetzt einfach auch jahrelang nicht konstant in der Liga. Ich glaube, das macht sich einfach bemerkbar, egal welches Talent auch hinter ihm da einfach steckt. Und da muss man einfach schauen, dass man sich nochmal verbessert.
Ich glaube, 2 Jahre dürfte Josh Gordon ungefähr raus gewesen sein. Da gab es ja so ein paar Probleme mit ihm, sage ich mal, die ihn dann auch zeitweise auf die Exemptlist des Commissioners befördert hatten und er quasi drauf warten musste, dass euer Hochdurchlaucht Roger Goodell ihn begnadigt und ihn wieder zurück aufs Footballfeld kehren lässt. ja, zurückkehren ist eine gute Chance. Das ist ein gutes Stichwort. Das tun wir nämlich auch gleich nach der kurzen Pause hier bei Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Alles zur Woche 17 und natürlich auch zu den Playoffs, die, ja, sag ich mal, ganz, ganz eng vor der Türe stehen. Nach Weihnachten bedeutet nämlich hier bei uns in der NFL, dass es langsam aber sicher Richtung Playoffs geht. Noch nicht ganz so schnell wie in den vergangenen Jahren, da wir ja in dieser Spielzeit eine Woche mehr zum, ja, Genießen, sage ich einfach mal, haben. Aber trotzdem haben wir jetzt noch eine Woche, nur noch eine Woche, um genau zu sein. Und dementsprechend müssen wir hier auch schon mal langsam in Richtung der Playoffs denken. 18 Teams momentan noch in der Contention um den Super Bowl mit am Start. Und wir haben gerade eben schon über das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Cincinnati Bengals gesprochen. Das haben die Bengals gewonnen und sich damit zum ersten Mal seit 2015 ihre Division sichern können. Und wir waren natürlich auch noch nicht ganz fertig mit dem Spiel.
Ja, genau. Ich wollte noch einen allerletzten Take aufführen, weil der meiner Meinung nach nicht vergessen werden darf, was einfach spielentscheidend war. Einfach dieser allerletzte Drive von den Bengals war extremst gut und auch extremst aggressiv gespielt. Wo man ja dann schon bei 4th and Goal, glaube ich, war und dann sich dennoch erstens dazu entschieden hat, den auszuspielen, nicht als Field Goal zu nehmen, sondern eben dann im Endeffekt auf den Touchdown zu gehen, weil sonst Patrick Mahomes voraussichtlich noch 50 Sekunden Zeit gehabt hätte, um wieder das Feld runter zu marschieren. Das ist einfach bei Patrick Mahomes einfach ein kalkulierbares Risiko, dass das funktioniert. Und so ging man aus Sicht von Zach Taylor, dem Head Coach der Bengals, dafür. Die Chiefs haben dann, glaube ich, eine Pass Interference oder ein Defensive Holding eben gehabt.
Eine Face Mask.
Ja, dann eben. Eine Face Mask war es sogar, stimmt. Und die führte dann natürlich zu einem neuen First Down. Die Chiefs hatten keine Timeouts mehr und man konnte den Ball abknien. Es schien so, als hätte sich Joe Burrow verletzt. Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden oder noch nichts Genaueres gefunden, ob es denn schlimmer ist oder ob er dann einfach nur für die letzten Spielzüge aus Vorsichtsgründen rausgenommen wurde. Man konnte es abknien, das Field Goal schießen und so gewinnen. Aber das zeigt für mich auch so ein bisschen das Selbstverständnis der Bengals heuer, die einfach wahnsinnig selbstbewusst sind und auch wissen, wie sie gegen andere und auch sehr starke Teams spielen müssen, um das Ganze zu gewinnen. Und diesen Take wollte ich nur kurz noch aufführen.
Ja gut, Selbstverständnis oder vielleicht auch einfach Madness, weil, sind wir mal ganz ehrlich, es war schon wirklich viel Glück mit dabei, dass die Cincinnati Bengals da nicht das, ja, sag ich mal, Ballbesitzrecht verloren haben an die Kansas City Chiefs und damit am Ende dann doch noch Patrick Mahomes womöglich sogar durch eine Turnover und Downs erlaubt hätten, das Feld nochmal, ja, anzugehen und vielleicht sogar runter zu marschieren. Gut, am Ende sagt jeder, klar, geil gemacht von Zach Taylor an der Stelle, aber sind wir mal ganz ehrlich, wäre es schiefgegangen, dann wäre er jetzt wahrscheinlich der Depp. So ist das aber halt im Sport. Wenn du solche Entscheidungen triffst und es richtig läuft, dann bist du der große Held. Wenn es schief geht, dann bist du der Depp. Und ja, der Depp waren die Arizona Cardinals am vergangenen Sonntag auf gar keinen Fall. Die haben nämlich mit 25-22 gegen die Dallas Cowboys gewonnen. Auch wieder so ein verdammt spannendes Spiel.
Ja, auch wieder extrem spannend gewesen. Auch wie bei den Bengals und den Chiefs, deshalb haben wir auch die beiden Spiele ausgewählt, Spiel, das ein potenzielles Rematch nochmal erhält in den Playoffs. Und ja, die Cardinals, nachdem sie ja wirklich auch ja eine Formschwäche hatten mit 3 Niederlagen in Folge, konnten sie gegen die ja, Cowboys jetzt gewinnen, zwar nicht deutlich, 25-22, du hast es schon gesagt, auch hier nur 3 Punkte Difference, nur ein Field Goal, aber man hat geschafft und hat auch gezeigt, dass man auch wieder deutlich besser spielen kann und das sollte doch einiges an Hoffnung geben für die Cardinals in Bezug auf die Playoffs. Und aber auch für die Cowboys war es ein Spiel, das zwar verloren wurde, aber man hat gesehen, man kann mithalten. Man hat vielleicht noch einzelne Fehler, die gebügelt werden müssen. Ärgerlich ist natürlich das verschossene Field Goal von Greg Sörlein. Sonst wird es 25-25 stehen, aber hat halt leider nicht funktioniert. Und die Verletzung von Michael Gallup, der sich sein ACL gerissen hat, ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft, einfach für die komplette Offense der Cowboys. Aber auch hier einfach, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr spannendes Spiel.
Ja, wenn wir uns mal die Possessions ein bisschen genauer angucken, bei den Dallas Cowboys, Punt, Missed Field Goal, Punt, Touchdown, Punt, Punt, Touchdown, Fumble und ja, Touchdown. Und bei den Arizona Cardinals Field Goal, Punt, Touchdown, Field Goal, Punt, Punt, Field Goal und ja, End of Game, denn da hat Kyler Murray dann am Ende abgekniet und auch von Kyler Murray war es ein starkes Spiel, 263 Yards, 26 Completions von 38 Versuchen bei 2 Touchdowns und einem Passer Rating von 105,6. Allerdings, das muss man dazu sagen, ohne jetzt hier den Bösen spielen zu wollen, sind die Arizona Cardinals natürlich gerade auch durch ihren Quarterback Kyler Murray doch noch ein relativ junges Team. Ne? Wie wichtig werden dann in den Playoffs wirklich solche Additions wie ein Zach Ertz, der ja auch durchaus schon Playoffs gespielt hat und ein bisschen älter ist, die dann vielleicht auch die jungen Spieler da so ein bisschen an die Hand nehmen können und auch so ein bisschen führen können in den Playoffs?
Ja, die sind extremst wichtig und die hast du mittlerweile sowohl auf der Offense, wo du einfach Zach Ertz angesprochen hast, der dort wohl ja der routinierteste, der erfahrenste Spieler ist, der auch den Super Bowl mit Philadelphia schon gewonnen hat. Aber auch in der Defense hast du mit J.J. Watt einen Spieler, der schon viel Erfahrung hatte und auch schon viel Playoff-Erfahrung hatte mit den Texans. Und die müssen einfach oder werden auch, da bin ich mir ganz sicher, so kann man auch beide einschätzen und so kennt man sie auch aus der Vergangenheit, einfach als Leader auftreten und können dort einfach ja dazu führen, dass oder dass einfach nochmal diese 1% mehr rausholen. Man muss allerdings auch sagen, dass mittlerweile auch Kyler Murray, auch trotz seines jungen Alters, einfach mittlerweile sehr als Führer des Teams auftritt. Letzte Woche hat er einfach auch die klaren Fehler ganz klar angesprochen, die die Cardinals in den letzten Wochen gemacht haben. Und auch hier einfach von dem ganzen Team eingefordert, dass sie besser spielen müssen. Und das zeigt einfach auch von charakterlicher Größe und auch von Reife in seinem Alter. Und ich denke auch, dass man das auch mit in die Playoffs nimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand dann auf einmal leise wird im Lockerroom, nur weil jetzt die Playoffs sind. Und das ist sicherlich ganz, ganz spannend. Es wird allerdings auch spannend sein, wie der, ja zwar nicht mehr Rookie-Head Coach, aber auch für Cliff Kingsbury sind es die ersten Playoffs. Und ja, Playoff-Football unterscheidet sich meiner Meinung nach schon immer noch von dem, was in der Regular Season gespielt wird. Und mal schauen, wie er damit klarkommt. Das ist so ein weiterer Faktor, der einfach zu beachten ist.
Was den Dallas Cowboys natürlich absolut nicht in die Karten gespielt hat, das ist ihre Third Down Efficiency gewesen. 3 von 11 dritten Downs nur verwandelt. 27%, das sah bei den Arizona Cardinals mit 7 von 16 und 44% schon deutlich besser aus. Allerdings natürlich auch noch nicht so gut. Was ich tatsächlich relativ spannend finde an diesen Statistiken ist, dass die Dallas Cowboys und die Arizona Cardinals beide 100% Fourth Down Quote haben. 3 von 3 Fourth Downs bei den Dallas Cowboys und 2 von 2 Fourth Downs bei den Arizona Cardinals. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal von dem Spiel ein bisschen weg und beschäftigen uns noch ganz schnell mit einem Thema, dem ich jetzt hier keine Viertelstunde widmen möchte, weil es mich zugegebenermaßen einfach auch ein bisschen nervt und wir quatschen dann einfach noch ein bisschen über die Playoffs danach, glaube ich, oder? So machen wir das. Das finde ich ziemlich gut. Es geht nämlich um man muss es mittlerweile so deutlich sagen, leidiges Thema beim Football in der NFL. Und dieses Thema kocht irgendwie von Jahr zu Jahr wieder auf. Antonio Brown hat sich mal wieder einen Skandal geleistet beim Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die gegen die New York Jets. Haben die Tampa Bay Buccaneers am Ende dann gewonnen mit 28-24. Wie gesagt, allerdings halt eine wirklich grandiose Einzelleistung mal wieder von Tom Brady, der es geschafft hat, sein Team da in, ich glaube, knapp einer Minute im letzten Drive übers Feld zu führen und dann den Touchdown zum Sieg zu werfen. Und die Geschichte um Antonio Brown war, glaube ich, sogar schon vor der Halbzeit, wenn mich nicht alles täuscht. Die Tampa Bay Buccaneers hinten gelegen zu diesem Zeitpunkt. Und plötzlich zieht sich Antonio Brown aus, macht sich obenrum nackig, zieht sich die Pads aus, zieht sich sein T-Shirt aus, wirft die Handschuhe in die Crowd, wohlgemerkt in New York, also war ein Auswärtsspiel für die Tampa Bay Buccaneers. Antonio Brown wirft seine Handschuhe in die Crowd und läuft dann sich selbst feiernd, für was auch immer, durch die Endzone, cheert da auch nochmal so ein bisschen den New Yorker Fans zu und läuft dann in den Lockerroom und keiner wusste so wirklich, was passiert war.
Ja, wahnsinnig absurde Szene und ich denke, dass das jetzt so ein bisschen der Nail in the Coffin, also der Nagel im Sarg für die Karriere des Antonio Brown war. Und man kann ganz klar diskutieren, oder ich finde das gar nicht diskutabel, es hätte eigentlich schon viel, viel früher der Fall sein müssen, spätestens nachdem er ein gefälschtes Corona-Zertifikat oder Corona-Impfzertifikat vorgelegt hat, das eigentlich nur für 3 Wochen Sperre geführt hat und auch bei den Buccaneers nicht für weitere Aufsehen gesorgt hat. Er ist ja dann auch ganz normal wieder eingestiegen. Es wurde auch von Bruce Arians als Football Decision bezeichnet, was auch sehr, sehr scheinheilig ist, nachdem man letztes Jahr schon auch dort schon seine Probleme hatte mit Antonio Brown und dort noch die Aussage von Bruce Arians war, wenn er noch einmal so artigen Fehler begeht oder so Probleme macht, dann wird es das gewesen sein. Und man hat es ihm dann nochmal durchgehen lassen, was einfach auch nicht für Charakter spricht oder für Rückgrat spricht, meiner Meinung nach. Und dann gestern einfach eine wahnsinnig komische Szene. Also, dass Antonio Brown auch eine Diva ist, glaube ich, müssen wir jetzt auch nicht mehr lang diskutieren. Das steht auch ganz klar fest. Ich erinnere da einfach nur an seinen Stint bei den Raiders, wo es dann mit seinen Füßen nicht gepasst hat und dann hat er das Problem mit dem Helm, dass sein Helm nicht mehr zugelassen wurde, dass dann er ja eine Ausnahmeregelung wollte, dass er seinen eigenen Helm hat. Dann wurde er von den Raiders wieder weggetradet, weil er auch damit gedroht hat, den GM Mike Mayock zu verprügeln. Dann ist er bei den Patriots gelandet, da kannst du sicherlich ein Lied davon singen, Patrick. Dort, glaube ich, insgesamt eine Woche circa gespielt oder vielleicht 2 Wochen gespielt, dann dort auch mit, rechtliche Schwierigkeiten hatte, dort entlassen und dann mal eine Zeit untergetaucht, was auch vielleicht für ihn besser war, aber dann eben jetzt mit dem letzten Aufenthalt bei den Buccaneers hat er halt wieder seine Bühne bekommen und das war sicherlich nicht hilfreich.
Es ist halt wirklich, also es ist einfach nur der Wahnsinn, was sich Spieler teilweise erlauben dürfen in dieser Liga und trotzdem noch ihre, weiß ich nicht, 20. aller letzte Chance bekommen. Naja, ganz ehrlich, so ähnlich war es ja bei Antonio Brown. Also ich glaube, die allerletzten Chancen, die dieser Typ in der NFL bislang schon hatte, so weit kann man gar nicht zählen oder so weit kann man sich gar nicht zurückerinnern. Ich meine, basically war seine Karriere, wenn wir ganz ehrlich sind, dann nach den Steelers irgendwie schon gefühlt vorbei. Und dann kamen eben trotzdem noch die Raiders, die Patriots und jetzt dann zum Schluss die Tampa Bay Buccaneers. Und zwei interessante Aspekte noch bei dieser ganzen Geschichte. Der erste spannende oder interessante Aspekt ist ja, das hatte dann, ich weiß nicht mehr, wer es war, CNN oder so, glaube ich, nach dem Spiel geschrieben, dass Bruce Arians wohl gesagt hat oder beziehungsweise diese Szene so ein bisschen aufgelöst hat, diese völlig absurde Szene. Und zwar war es wohl so, dass Arians unbedingt wollte, dass Antonio Brown aufs Feld geht. Also er wollte ihn einwechseln. Antonio Brown hat sich aber konstant geweigert, sich ins Spiel subben zu lassen. Dann hat Bruce Arians wohl zu ihm gesagt, na gut, wenn das so ist, dann kannst du dich halt auch verpissen, dann brauchen wir dich nicht. Und daraufhin, ja, daraufhin zog sich dann eben Antonio Brown seine Pads, sein T-Shirt und seine Handschuhe aus und ging quasi wortlos in die Kabine. Und der zweite Punkt oder der zweite interessante und absurde Punkt ist, dass er ja zeitweise zumindest bei Tom Brady gewohnt hat, bei seinem Quarterback, und ich weiß nicht, ob sich seine Wohnsituation mittlerweile geändert oder vielleicht auch, ja, je nachdem, wie man das sehen mag, verbessert hat. Aber ich würde mir auf jeden Fall, wenn es nicht so sein sollte, dieses Aufeinandertreffen zwischen Tom Brady, der ja wirklich als einer der ehrgeizigsten Quarterbacks der Liga gilt, der überhaupt keine Fehltritte eigentlich zulässt und super streng mit sich selbst und auch mit anderen ist, dann auf Antonio Brown trifft, wie er, was weiß ich, Eiscreme fressend auf dem Sofa sitzt und gerade noch mal bei Fox Sports die Wiederholung des letzten Viertels vom Spiel der Tampa Bay Buccaneers anschaut. So. Also wirklich völlig absurd, diese ganze Situation mal wieder.
Also wirklich wahnsinnig absurd. Er hat sich ja dadurch auch diese insgesamt ja circa 1 Million an Zusatzzahlungen, die er von den Buccaneers erhalten hätte, ja, entgehen lassen. Auch aus Sicht der Buccaneers jetzt mit der Verletzung von Chris Godwin ist es natürlich sehr, sehr schwierig, weil natürlich einfach sportlich ein Leistungsträger fehlt. Allerdings charakterlich hättest du ihn nicht mehr weiter tragen können, auch nicht mehr nach dieser Sache. Auch wenn sie es lange versucht haben, was ich ja heute schon definitiv kritisiert habe. Und ich glaube, dass das halt auch den oder seinen Impact insgesamt haben wird auf die Buccaneers. Ich glaube nicht, dass das ganz spurlos vorbeigeht. Es ist zum einen auch eine nervliche Probe für das ganze Team, auch für den Lockerroom und zum anderen vielleicht auch für Bruce Arians. Und das macht es nicht leichter. Und wenn wir schon so ein bisschen bei dem Lockerroom-Thema sind, da will ich nur einen ganz kurzen Exkurs machen, auch bei anderen Teams oder einem anderen Team in der NFC. Liegen ja anscheinend die Nerven blank. Jalen Ramsey hat ja auch einen seiner Defensive-Kollegen einen Punch verpasst, was auch absolut zu sanktionieren ist, meiner Meinung nach. Und so Spieler gibt es leider immer wieder, die zwar footballtechnisch wahnsinnig stark sind. Antonio Brown vielleicht nicht mehr auf dem Niveau, wie er es noch vor ein paar Jahren hatte, aber Jalen Ramsey ist immer noch einer der beste oder der beste Cornerback der Liga, und er kann sich halt solche Aktionen einfach erlauben, weil er halt einfach einen wahnsinnig großen spielerischen Impact hat, und da ist es ganz, ganz schwierig, glaube ich, einfach auch für Teams ja, die richtige Entscheidung zu treffen. Da reden wir uns oder rede ich mich vielleicht jetzt auch leicht, vor allem bei Jalen Ramsey, dass man so Spieler entlässt, aber dass die natürlich einfach ein wichtiger Bestandteil sind und man ja auch als Manager, als Trainer an Erfolgen gemessen wird, sollte man vielleicht auch nicht immer ganz vergessen.
Um das noch ganz kurz, um diese Thematik jetzt abzuschließen, um das noch ein bisschen, was du gerade eben gesagt hast, mit Zahlen zu untermauern. Antonio Brown hätten noch 8 Catches gefehlt für $333.333. Ihm hätten 55 Receiving Yards gefehlt für $333.333 Bonus. Und er hätte noch einen Receiving Touchdown für $333.333 gebraucht. Ja, also ungefähr ein Spiel, das ihm noch gefehlt hätte, sagen wir mal ein gutes oder zwei mittelmäßige Spiele, die ihm noch gefehlt haben, um eine knappe Million mehr auf seinem Konto zu haben. Das war auf jeden Fall eine teure Angelegenheit für ihn. So, und damit gehen wir jetzt an der Stelle aber auch wirklich mal in die Pause. Und danach beschäftigen wir uns mit den schönen Dingen der Welt, wie zum Beispiel den anstehenden NFL-Playoffs. Bis gleich! Und da sind wir auch schon wieder zurück nach unserer kurzen Pause hier bei Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Und wie gerade eben schon versprochen, kommen wir jetzt von einem ja dummen und leidigen Thema namens Antonio Brown und seinen 75.000 Verfehlungen auf und neben dem Footballfeld zu einem tollen Thema. Und das sind die NFL Playoffs, die uns schon bald erwarten. Wie ihr sicher ja alle wisst, noch nicht ganz so bald, denn in dieser Woche, in dieser Saison gibt es keine 17 Spiele pro Team, sondern 18 Spiele pro Team. Heißt, ja, double the fun sozusagen, nochmal ein Spieltag mehr. Und es wird natürlich nicht weniger spannend und spannend ist es auch momentan, wenn wir uns das Playoff-Picture anschauen, denn es sind insgesamt noch 18 Teams, die nach dem Super Bowl greifen und greifen dürfen, auch wenn da natürlich einige Teams dabei sind, die, ich sag mal, eher aus rein rechnerischen Gründen noch irgendwie da in diesem Playoff-Picture drinstehen und noch nicht eliminated sind. Aber auch so lohnt es sich, glaube ich, wenn wir mal einen kurzen Blick noch auf das aktuelle Playoff-Picture werfen und mal so ein bisschen besprechen, was wir glauben, was sich da durch die Woche 18 noch verändern wird, welche Teams am Ende wo landen und ja, nochmal kurz unsere Einschätzung abgeben, bevor es dann ab der nächsten Woche oder ja, ab nächster Woche hier bei uns im Podcast auch feststeht, wer wo stehen wird am Ende der Regular Season und wer an welchem Platz dann am Ende wirklich in die Playoffs einziehen kann. Stefan, willst du mal anfangen mit der AFC? Was sagst du dazu, wie es da momentan ausschaut?
Ja, aktuell hat die First Round haben die Tennessee Titans. Die weiteren Matchups werden nach aktuellem Stand die Los Angeles Chargers gegen die Kansas City Chiefs sein, die an 2 gerankt sind. Die Nummer 6, die Indianapolis Colts, wird gegen die Nummer 3, die Cincinnati Bengals, spielen. Und die Nummer 5, die New England Patriots, werden gegen die Nummer 4, die Buffalo Bills, spielen. Weitere Teams, die noch einen Impact haben können, sind die Las Vegas Raiders, die aktuell 9-7 stehen, die Pittsburgh Steelers, die 7-7-1 stehen und auch noch eine rechnerische Chance haben. Und auch noch die Baltimore Ravens, die immer noch die Chance haben, mit 8-8 aktuell in die Playoffs zu kommen.
Gut, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, es sind auch Teams dabei, die momentan eigentlich nur noch eine rechnerische Chance haben, da noch irgendwie mit reinzurutschen. Dazu würde ich an der Stelle tatsächlich vor allem natürlich die Pittsburgh Steelers, aber auch die Baltimore Ravens zählen, denn sind wir mal ganz ehrlich, ohne Lamar Jackson wird es für die Ravens verdammt schwer, noch in die Playoffs zu kommen, oder? Ja, ganz
klar. Also man hat, oder das Spannende wird einfach sein, dass wir jetzt in Week 18 ja nochmal ja Division oder Conference Games haben und die halt hier ein bisschen entscheidend sind. Zum einen ja, die Ravens spielen direkt gegen Pittsburgh, spielen nicht gegen Pittsburgh. Warte mal. Pittsburgh spielt ja heute Nacht noch gegen die Browns. Jetzt so ist es richtig. Und nächste Woche spielen die Ravens gegen Pittsburgh. Und auch auf der anderen Seite die zwei Teams, die noch die besten Chancen haben auf die Playoffs in der AFC, die Chargers und die Raiders, spielen noch direkt gegeneinander. Also man hat hier wirklich nächste Woche noch eben Spiele, die eine wahnsinnige Spannung mit sich bringen werden, die man sicherlich nicht verpassen sollte. Aber auf der anderen Seite, ja, für Pittsburgh wird es ganz, ganz schwierig, einfach mit dieser Offense, auch wenn man in die Playoffs kommt, dort was zu reißen. Und für die Ravens, Tyler Huntley macht seine Sache gut, aber einfach auch mit den ganzen Ausfällen, die man über die ganze Saison hatte, ist es heuer extrem schwierig, erfolgreich Football zu spielen. Und vielleicht wäre sogar ein Ausscheiden versöhnlicher, wie dann vielleicht eine schmerzhafte Niederlage in den Playoffs.
Ja, du hast es gesagt, die Chargers, die spielen noch gegen die Raiders, aber man muss auch dazu sagen, dass die Chargers eben momentan den Tiebreaker hätten gegen die Las Vegas Raiders und dieser Tiebreaker ist mit 14 Punkten Differenz, wenn mich meine Sehkraft jetzt nicht ganz im Stich lässt, die ja auch das Ranzoomen bestätigt, die 14 Punkte Differenz, 28-14 hatten die Chargers das Spiel am 5. Oktober gegen die Las Vegas Raiders gewonnen. Meinst du, dass die Raiders es schaffen können, mit 14 Punkten mindestens Differenz zu gewinnen gegen die Chargers nächstes Wochenende?
Oh, ich glaube es insgesamt nicht. Dafür ist die Chargers Offense in Summe zu stark und kann auch sicherlich genug scoren gegen die nicht immer so starke Raiders Defense. Die Raiders ja haben jetzt,
ich wollte gerade sagen, ne, vor allem mit Justin Herbert auf Quarterback, Keenan Allen als Wide Receiver, Austin Ekeler als Running Back, haben sie ja quasi wieder ihren, ich sag jetzt mal, Main Core gesund beieinander für dieses Spiel. Ja, du wolltest noch irgendwas sagen. Sorry, gut. Ich wollte das nur kurz
ich
reinwerfen.
Ich wollte sagen, dass die Chargers wirklich für mich klarer Favorit sind in diesem Matchup. Die Raiders meiner Meinung nach auch mehr mit Glück gegen die Colts gewonnen haben oder man einfach auch aus Raiders Sicht sich zu glücklich schätzen kann, dass einfach die Colts im Passing Game heuer oder auch dank Carson Wentz nicht sonderlich stark sind und man halt jetzt einfach eine komplett andere Offense spielt, die sicherlich für deutlich mehr Damage sorgen sollte. Also hier gehe ich eigentlich klar von den Chargers aus.
Ja, die Colts, du hast sie schon angesprochen und ich habe es vorhin auch angesprochen, die stehen nämlich auch bei 9-7, heißt, die könnten da gegebenenfalls auch noch runterfallen, oder?
Ja, genau, die Colts sind auch noch nicht safe, könnten auch noch rausfallen, man spielt gegen die Jaguars, was eigentlich ein sicherer Sieg sein sollte in der aktuellen Verfassung für die Jaguars, man ist aber noch nicht fest qualifiziert, also auch hier noch ja, die rechnerische Wahrscheinlichkeit, ich würde es mal auch so hier so bezeichnen, dass man das Spiel nicht oder dass man die Playoffs noch verpassen könnte.
Ja, dann schauen wir mal ein bisschen weiter nach oben und zwar in Richtung des, des Conference Titles. Die Kansas City Chiefs, die müssen gegen die Denver Broncos ran. Auf die Tennessee Titans warten die Houston Texans. Das sollte eigentlich machbar sein für die Titans, dass sie da den ersten Platz in der AFC behaupten
können.
Ja,
man hat, glaube ich, zwar das erste Spiel verloren, soweit ich weiß, gegen die Texans aus Titans Sicht, aber ja, man sollte hier ganz klar die First-Round-Bye sie sichern können. Das sollte auch das ausgegebene Ziel sein der Titans. Wir haben ja vorhin schon besprochen, was die Vorteile daraus sind. Und da sind die Chancen natürlich nochmal deutlich stärker für die Tennessee Titans, wie es für die Chiefs sind, weil die Broncos immer noch so ein bisschen eine Wundertüte sind, die vielleicht noch für mehr Probleme sorgen können.
Du hast es gerade eben schon gesagt, beziehungsweise wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, dass in der AFC momentan alles noch sehr, sehr tight ist und das gilt natürlich auch für die AFC East. Da gab es ja, sag ich mal, in letzter Zeit auch so ein paar Verschiebungen in der Tabelle. Erst standen die Bills ganz lange, ganz deutlich vorne in der Tabelle, dann haben die Patriots aufgeholt, haben sich vorbeigeschoben. sind dann durch die Niederlage gegen die Bills im zweiten Spiel innerhalb von 3 Wochen wieder runtergefallen auf Platz 2. Und jetzt, ja, haben wir dann den Showdown, dadurch, dass die Bills eben nicht verloren haben gegen die Atlanta Falcons, dass sie sich da wieder rausgekämpft haben aus diesem kleinen Slump vom Anfang der Partie und die Patriots eben auch gewonnen haben, stehen die beiden Teams gleich auf. Und jetzt kommt es natürlich darauf an. Die Patriots spielen im letzten Spiel gegen die Miami Dolphins, die Buffalo Bills, die müssen gegen die New York Jets ran. Eigentlich würde ich sagen, ist das eine deutliche Upside für die Buffalo Bills gegen die New York Jets, die allerdings jetzt auch am vergangenen Spieltag gegen die Tampa Bay Buccaneers doch nochmal so ein bisschen was rausgelassen haben. Vielleicht auch einfach, weil sie Robert Saleh, ihren Coach, so ein bisschen schützen wollten vor dem Black Monday, oder?
Ja, ich glaube zwar nicht, dass Robert Saleh gefährdet wäre, entlassen zu werden. Allerdings hat man gesehen, dass auch die Jets mit den stärksten Teams der NFL aktuell gut mithalten können. Und auch mit Zach Wilson ein junger, talentierter Quarterback in diesem Team spielt, der sicherlich noch in der Zukunft für viele gute Momente sorgen kann. Und man kann Buffalo sicher ärgern. Buffalo hat wirklich nicht gut gespielt gegen die Falcons, vor allem Josh Allen mit 3 Interceptions hat wirklich nicht geglänzt. Aber man hat, glaube ich, dennoch immer noch das leichtere Spiel, wie es einfach für die Patriots dann mit den Dolphins der Fall ist. Und somit sind hier halt einfach die Bills, wie du schon gesagt hast, Favorit dann auf die Division. Aber im Endeffekt, so wie es aktuell ausschaut, spielen eben eh wieder beide Teams dann in der Wildcard gleich noch gegeneinander.
So, dann schauen wir glatt mal noch kurz rüber in Richtung der NFC. Da sieht das Ganze schon ein bisschen klarer aus. Da haben wir nur noch zwei Teams, die momentan noch nicht qualifiziert wären und sich noch qualifizieren können. Nee, stimmt gar
ein
nicht.
Team, ein Team.
Oder? Ein Platz ist noch offen. Das sind momentan die San Francisco 49ers, die da ganz nah dran sind, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Die Saints sind da hinten im Hintertreffen, on the bubble. Wie schaut's da aus, deiner Meinung nach?
Das wird wirklich spannend zu sehen sein, weil die 49ers gegen die Rams spielen müssen, was ein sehr, sehr hartes Spiel ist. Auf der anderen Seite, die Atlanta Falcons waren zwar nicht sonderlich gut das letzte Spiel, aber natürlich gegen den Erzrivalen, die New Orleans Saints, ist es dann doch nochmal auch ein Spiel der Ehre, was man dann immer gewinnen möchte. Und somit wird es wirklich spannend zu sehen sein. Die andere Frage, die sich stellt, ist, ob die Rams noch die Möglichkeit haben oder auch vielleicht sogar den einen oder anderen Starter resten lassen. Man ist schon safe in den Playoffs. Es wird sich wahrscheinlich bis auf die Platzierung innerhalb der Playoffs oder innerhalb des Brackets nicht mehr viel ändern können. Ich gehe nämlich klar davon aus, dass die Green Bay Packers gegen die Detroit Lions gewinnen werden, das letzte Spiel, und sie somit diese First Round Bye schon safe haben. Und dann könnte es natürlich vielleicht für die 49ers etwas leichter sein, für die New Orleans Saints. Wird es nochmal ein spannendes, schweres Spiel werden in Atlanta gegen die Falcons. Ich gehe aber davon aus, dass die Playoffs so bleiben oder die Standings so bleiben, wie sie aktuell sind. Oder ich würde es mir wünschen als Falcons-Fan, ganz klar.
Ja, alles klar. Ja, auch ein bisschen langweilig, wenn wir uns das mal so angucken. Überhaupt keine großartige Durchmischung. Ne? Wir haben ein Team aus der NFC North momentan, wir haben ein Team aus der NFC South momentan, wir haben zwei Teams, und das finde ich schon bemerkenswert, aus der letztes Jahr noch als NFC Least verschrienen NFC East, die in den Playoffs mit dabei sind, und wir haben ganze 3 Teams aus der NFC NFC West mit den San Francisco 49ers, den Arizona Cardinals und den Los Angeles Rams. Du hast ja gerade eben schon gesagt, natürlich Division Matchups jetzt am letzten Spieltag, heißt die Rams gegen die San Francisco 49ers. Da sieht es auch ansonsten auf den anderen Plätzen schon, ich sag mal, relativ set aus, zumindest was die First Round Bye angeht. Ja, genau. Ne?
Also die First Round Bye ist meiner Meinung nach schon set. Auch andere Teams können, das werden vielleicht sogar ein bisschen vom Gas runtergehen. Ich könnte es mir vorstellen, bei den Tampa Bay, bei den Bucks gegen die Carolina Panthers, dass es dort der Fall ist. Von den Rams habe ich es ja auch schon gesagt. Vielleicht sogar die Cowboys, wie auch sowohl, vielleicht sogar auch die Eagles, beide spielen ja gegeneinander. Kann ich mir auch vorstellen, dass auch beide Teams hier nochmal vielleicht den einen oder anderen Starter resten lassen. Also hier ist es schon mal definitiv ja alles ein bisschen etablierter, alles nicht ganz so spannend, wie es auf in der AFC der Platz ist oder der Fall ist. Und ja.
Deswegen haben wir auch der AFC hier in unserem kleinen Playoff-Ausblick oder in unserer kleinen Playoff-Prediction ein bisschen mehr Raum gelassen. Ich hoffe, alle NFC-Fans unter unseren ZuhörerInnen entschuldigen uns das, und das war's auch schon. Damit wünschen wir euch ganz viel Spaß hier bei der letzten Woche Regular Season Football. Nein, es ist nicht, es ist so verwirrend, dadurch, dass wir jetzt schon 2022 haben, ist es nicht die letzte Woche Regular Season Football in diesem Jahr, weil naja, die Saison startet ja in diesem Jahr dann schon wieder, aber es ist die letzte Woche Regular Season NFL Football für diese Saison. Dabei wünschen wir euch natürlich ganz viel Spaß, feuert eure Teams nochmal an, völlig egal, ob sie jetzt am Ende in den Playoffs stehen oder auch nicht. Sie haben es verdient, vielleicht nicht alle Teams, aber die meisten ganz bestimmt. Und wenn es nicht um einen möglichen Playoff-Platz oder eine Platzierung in den Playoffs geht, dann vielleicht auch, einfach nur um sich eine möglichst gute Ausgangsposition im NFL-Draft 2022 zu verschaffen. Damit verabschieden wir uns. Und nächste Woche können wir dann hier an dieser Stelle schon fix über die Playoffs sprechen. War mir wie immer eine Ehre. Folgt uns auf Social Media @InterceptionFT bei Twitter und Instagram. Interception Football Talk natürlich auch bei Facebook aktiv. Hört unsere Podcasts und schaltet wieder ein, wenn es heißt Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Interception.
Touchdown.
Der Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.